Ladies and gentlemen, life on tape from Germany, the one and only Box Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Box Podcast Ausgabe 226. Heute in kleiner Runde mit mir, dem Eugen und dem Robert.
Schönen guten Tag.
Ja. Robert, du bist sehr fit. Du hörst dich gesund an.
Ich bin das sprühende Leben. Ich hatte eine Erkältung erwischt.
Passiert.
Und harte Männer brechen bei Erkältung immer zusammen.
Ja. Ganz fürchterlich. Ja, wie immer beginnen wir mit dem Rückblick. Und da gab es natürlich eine Veranstaltung in Deutschland von SES und EC Box Promotion in der Edeloptics Arena in Hamburg. Schöner Name, schöne Kämpfe. Sebastian Formella kämpfte gegen Roberto Ariazza. Und du, Robert, du hast den Kampf gesehen.
Ich habe ihn gesehen, aber ich werde nur zwei, drei Sätze dazu verlieren, weil das war ein guter Punktsieg gegen einen überschaubaren Gegner. Roberto Ariazza ist jetzt, ja, wie sage ich jetzt mal, ist ein guter Arbeiter, aber technisch doch etwas limitiert. Und ist ein guter Mann, keine Frage. Für den Stand jetzt von Sebastian Formella war es ganz gut. Er hat eine souveräne Punktsieg eingefahren. Da kann man nichts Schlechtes sagen.
Nein.
Hat er gut gemacht.
Ja.
Und durch die, sag mal, jetzt dadurch, dass es ja auch im MDR lief, hat er vielleicht mal ein etwas größeres Publikum bekommen, als was er sonst so hatte. Von daher denke ich, sollte das für ihn ein guter Schritt in der Karriereleiter sein.
Ja, und es ging ja auch um den IBO-Titel, ne? Von daher passt das schon. Gegner solide, halt, hat halt als einzige Niederlage vorher gegen einen, ja, mit Kavalauskas, einen wirklichen, fast schon Elite-Boxer, auf jeden Fall, ja, man kann sagen, Weltklasse-Mann, also schon sehr, sehr starker Mann. Gegen den halt sehr, sehr schnell verloren.
Also der Kavalauskas ist schon, der ist schon,
der ist schon super.
Also sagen wir, bei Boxrecken ist er Platz 14.
Ja, aber der ist schon.
Also sagen wir, ob das ihm jetzt so ganz gerecht wird.
Nee, also der ist schon ein Könner. Und ja, ich meine, der hat ihn natürlich nur drei Runden für ihn gebraucht. Formella hat dann die 12 gebraucht. Ist aber keine Schande. Hat er solide gelöst. Und ja, ich meine, ich hatte mir das so ähnlich vorgestellt. Für ihn ganz gut. Er steht jetzt in den Rankings auch gut da. Klar, er ist IBO-Weltmeister, aber so, wenn man jetzt sich so das Weltergewichtsranking anguckt, ist er aktuell bei Boxrec auf Rang 18. Ich bin nicht ganz sicher, ob das seine wirkliche Stärke so ist. Ich würde eher ein bisschen weiter unten haben. Aber von daher
ist es schon. Ich sag mal so, es ist schon ein großer Achtungserfolg, wenn du die
überhaupt
so. Ich sag mal jetzt, mit dem Aufstieg der Klitschkos hat ja auch das Weltergewicht so, finde ich, in der öffentlichen Wahrnehmung, vor allem in Amerika, stark zugenommen. Und wenn du guckst, was da so in den letzten 15 Jahren also, dass ich heute husten werde, wird noch sehr häufig im Podcast vorkommen. Wenn du mal guckst, was da an eine Talentschwelle oder eine Talentdichte war, ist das schon beachtlich, dass du jetzt bei Boxrec einen Deutschen hast, der in dieser Gewichtsklasse in den Top 20 ist. Ja, so kann man es formulieren.
Ja, der Letzte, der irgendwie einigermaßen vorne mitgespielt hat, der eigentlich auch noch, oder der wirklich stark war, war damals der Oktay Urkal.
Genau.
Aber dem würde ich eigentlich auch noch eine Liga über Formella einordnen, weil Urkal war wirklich gut.
Urkal hat halt einfach schon seine Karriere hinter sich und du hast halt Fakten. Du weißt nicht, was bei Formella jetzt noch kommt.
Ich
vermute jetzt mal, dass da nicht ein ähnliches Spektrum kommt wie bei Urkal. Einfach schon aus dem Grunde, dass, ich sag mal, Oktay Urkal einen anderen Background hatte von der Ausbildung her und auch andere Trainingsvoraussetzungen. Formella ist ja nach wie vor voll berufstätig und arbeitet im Hamburger Hafen.
Ja, irgendwie nach dem Kampf hat Ceylan wohl gesagt, dass er am 22. Februar ja, eine Kampfmöglichkeit hätte gegen Antonio Di Marco in Las Vegas, aber ja, das wollte er wohl nicht ganz so annehmen. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen schnell kommt. Ich meine, der Kampf ist natürlich jetzt auch schon ein bisschen anstrengend gewesen. Er hat schon enorme Laufleistung da absolviert. Weiß ich nicht, ob der so schlau wäre, dann sofort wieder zu kämpfen. Antonio De Marco ist wahrscheinlich schon ein solider Gegner. Also das ist natürlich jemand, der ja über allem steht, trotz seiner vielen Niederlage zuletzt, was Formella jetzt bislang so an Gegnern geboxt hat. Aber da De Marco natürlich auf dem absteigenden Ast ist, wäre es natürlich vielleicht ein netter Sieg, den man da vielleicht einfahren könnte. Aber vielleicht, weiß nicht, 1, 2, 3 Monate zu früh. Wenn man da irgendwie so Richtung April oder so, wenn man da sowas machen könnte, wäre das schon interessant. Nur es lohnt sich ja eigentlich nur, sowas zu machen, weil man da wahrscheinlich auch für bezahlt, wenn man da wirklich Ambitionen hat, irgendwo in den USA was zu machen. Und weiß ich nicht, ob das nicht ein bisschen hochgegriffen ist und ob er mit solchen Veranstaltungen...
Ja, ist halt ja auch, sag mal, Formella hat das gut gemacht, so, ja. Kann man... Ich will jetzt nichts Schlechtes sagen, aber die Frage ist, kannst du mit dieser Art Stil in den USA bestehen?
Ja, mit so einer Art Otke-Stil, schwierig. Ich meine, der läuft ja viel und so und ja, schwierig. Also Antonio De Marco ist jetzt niemand, über den man so mal eben drüber rollt und auch heute noch nicht, weil da taten sich auch in den letzten Jahren ja immer noch einige Leute schwer gegen ihn. Also das ist schon, wäre schon ein Brett so als Gegner, ne? Klar, wäre es natürlich, wie gesagt, ein schöner Sieg, aber ist es ein bisschen gewagt und ich würde es tendenziell auch nicht machen. Und vor allen Dingen, was für Ambitionen, wenn man das macht, wenn man natürlich so ein Risiko eingeht, was will man denn dann? Also ich weiß nicht, vielleicht schielt man natürlich vielleicht auch einen Kampf gegen irgendeinen starken Weltergewichtler, aber gegen
die Frage ist, was ist halt der Auftrag?
Ja, eben. Und also, wenn ich mir so die Top 10 im Welter angucke, oder die Top 20.
Jetzt hier der Gegner von Formella ist ein ordentlicher Arbeiter, aber der hat halt nicht im Entferntesten was mit Weltklasse zu tun.
Ja, ja.
Also das muss man dazu sehen. Du hast jetzt einen Formella, der auf Platz 18 bei Boxrec ist. So. Wenn ich mir jetzt aber mal so die Top 50 angucke bei Boxrec, und da fallen dann zum Beispiel mal so Namen wie Robert Guerrero. Ist zwar auch schon etwas abgespeckter, aber hundertprozentig, dass der den besiegt? Nein.
Nein, selbst so alte, abgewackte Luis Colazos und so.
Oder so ein Saddam Ali.
Nein, nein.
Adrian Granados.
Nein.
Also 8 Niederlagen.
Ja, aber schwierig. Also.
Aber das ist immer noch ein anderes Kaliber halt.
Ja, ich würde da...
Josh Kelly.
Ja. Boxer. Ich denke, muss man gucken, was für Leute man verpflichten kann. Also ein Antonio De Marco ist vielleicht gut, aber ich würde den aus Sicherheitsgründen wahrscheinlich auch eher zu Hause boxen. Und dann mal gucken.
Das denke ich auch. Sei denn die Börse ist so abartig gut, dass
ja,
das Quatsch wäre.
Aber ich kann mir das nicht vorstellen, weil das wäre irgendwie so, weiß ich, der dritte, vierte Undercard-Fight oder beim kleineren Event vielleicht auch der zweite Main-Event, keine Ahnung. Könnte man vielleicht machen bei so einer überschaubaren Karte, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das finanziell wirklich lohnt. Ich denke eher, dass vielleicht eher so ein Draufzahlgeschäft oder Plus-Minus-Null-Geschäft wäre sowas. Und man geht gleichzeitig natürlich auch noch ein Risiko ein. Würde ich eher nicht machen. Also vielleicht ist eine nette Überlegung, aber ich glaube nicht, dass es Sinn macht, da wirklich in die USA zu schielen. Es sei denn, man bekommt wirklich mal ein Angebot, das man nicht ablehnen kann. Oder irgendwie das Army Khan irgendwie wieder einen Aufbau Stay-Busy-Kampf macht in England oder so, dass man sowas macht. Aber keine Ahnung, also schwierig. Schwierig, schwierig. Von daher, er hat ja gesagt, er will es nicht machen. Und von daher, keine Ahnung, wie es da weitergeht. Wahrscheinlich gegen ähnlichen Gegner dann wieder irgendwann im Mai oder sowas wird es dann wieder weitergehen.
Gut,
Ansonsten auf der Card war...
Genau, wollte ich gerade fragen, wie fandst du die Undercard-Kämpfe?
Ja, Peter Cadiro hat es ja ganz, ganz solide gemacht. Gegen, ja, Thomas Salek.
Klingt, sagen wir mal so, 11 Kämpfe, eine Niederlage.
Ja.
Klingt jetzt so erstmal grundsolide, aber muss man auch, das muss man auch immer noch einsetzen. Gegen wen hat der verloren?
Ja.
Gegen Pavel Sur. Pavel Sur?
Ja.
Auch jemand, der bei Boxrec Platz 120 ist. Und auch schon 37 ist. Also.
Ja, ja, ich meine, in Anbetracht Kadirus, von Kadirus Alter und Kadirus Aufbauphase ist der Gegner vollkommen okay. Die Leistung von Kadiru war auch okay. Oder gut, kann man sagen. Allerdings, das ist
man darf halt nicht zu hoch bewerten.
Nein, und man muss auch wirklich wieder sagen, es wurde auch in diesem Kampf wieder deutlich, dass es Kadiru offensichtlich einfach an Punching Power fehlt. Also er ist super, er ist ausgebildet, er hat einen guten Körper und so. Alle, es ist ja, da ist ja schon sehr, sehr viel da, aber die Schlagkraft ist doch echt ein Mangel und ohne Punching Power im Heavyweight wirklich in der obersten Liga zu bestehen, schwierig.
Oder sagen wir mal einen gewissen Grad an Punching Power.
Ja.
Tyson Fury hat ja jetzt auch nicht die Power.
Nein, aber nein.
Sagen wir mal so, die Leute, die jetzt einen Peter Cadiro stehen gelassen hat, hätte Tyson Fury weggehauen.
Ja, ja gut, er hat jetzt auch jetzt nicht unbedingt nur Gegner geboxt, die sich hinlegen, ja, aber...
Die er geboxt hat, hätte er aber nicht stehen lassen.
Sollte man meinen. Ich meine, die Siege sind echt okay und...
Da sage ich auch gar nichts gegen.
Ja, ich bin auch noch nicht...
Jetzt hier gegen Thomas Salek, der war auch gut, keine Frage. Du darfst ihn halt nur
super
nicht so hoch bewerten.
Genau, und man...
Er hat jetzt hier den vakanten WBC-Jugendweltmeistertitel.
Ja, ja. Das ist halt so ein Titel, wo man sagt, schaut her, was für ein Hengst ich bin und so, aber das sind halt so Titel, die ich weiß, wenn ich sage, die nimmt niemand erst, ist es falsch, aber sagen wir so ein richtig guter Amateur, der interessiert sich gar nicht erst für so einen Titel. Es ist halt eine Hilfe, sich erstmal bekannter zu machen und es ist auch erstmal nett, ihn so zu sehen auf der Undercard. Ich denke, das ist man gut beraten, wenn das auch noch eine Weile so bleibt, wenn er so als Co-Main-Event auftritt, kann man so ein bisschen bekannter machen, finde ich auf jeden Fall gut, wie man es macht. Nur als wird auch Kadiru wird auch deutlich bessere Leute schlagen können, Stand heute, würde ich ja sagen, auf jeden Fall. Aber ob es dann so übers Euro-Level hinausgeht, da habe ich auf jeden Fall so meine Zweifel. Da bin ich mal gespannt. Also ich würde ihn auch Stand heute schon zum Beispiel stärker als so ein Schwarz einordnen oder Wallisch auf jeden Fall. Das wäre vielleicht wären so Kämpfe.
Auf jeden Fall mal interessante Ansetzungen, wie jetzt sagen wir mal ein Wallisch, der jetzt schon ein paar Mal jetzt, gut.
Oh Gott. Gut gestopft wurde. Also irgendwann so perspektivisch würde ich das gerne mal sehen. So Wallisch wär vielleicht irgendwann mal ein netter Gegner. Also, sehe ich Kadiru auf jeden Fall gewinnen gegen. Das ist ja gar keine Frage. Nur was dann so, wenn es weiter hinausgeht, wenn man so schaut, wer in Deutschland so Fritz vorne ist, das ist dann so Caballel, Hammer, Hook, wenn man ist jetzt Heavyweight wertet, und da ist schon schwieriger. Und ob der darüber
jetzt,
hinaus...
Stand jetzt, die Sache ist ja die, du musst ja auch als Schwergewicht, du musst ja auch erstmal wachsen in deinem...
Ja, so, alles gut.
So, du wirst jetzt nicht wie Mike Tyson jeden Monat ein bis zwei Boxer boxen in deiner Aufbauphase. Dafür ist einfach A, das Geld nicht da und B, auch nicht die Perspektive.
Ja, und ist auch für die Klitschkos oder so ein brutaler Aufbau, ne? Und die Gegnerwahl zeigt ja auch schon, dass man jetzt da keinen Stress hat. Es ist ja auch vollkommen richtig und legitim, dass man ihm erstmal ein paar leichtere Gegner vorsetzt. Der Junge ist 22, das ist ja kein Alter für ein Heavyweight und von daher
bis der
erstmal bei.
Die Sache ist jetzt die, wenn du den jetzt mal gut aufbaust, mit Fleiß, mit Erfahrung, immer mal ein steigender Gegner etc. pipapo. Sagen wir mal, reden wir jetzt mal von 2 Jahren. Da kann der noch gut 15 Kämpfe machen.
Ja, genau, das ist ja so.
15 Kämpfe oder so.
Bei 20-0 dann mit genau, 24, 25 anfängt, bessere Leute zu boxen.
So, genau. So, da muss man aber auch sagen, da könnte es dann aber auch schon sein, dass er dann den Hook besiegt, weil Hook dann noch einfach wirklich zu alt
ist. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also Hook, ja. Aber so Kabayel und so, an sowas sollte man noch gar nicht denken. Man sollte ihn erstmal in Ruhe aufbauen und dann mal schauen. Schlagkrafttechnisch Vita nicht willkommen. Also Schlagkraft ist einfach so ein Ding, entweder hast du es oder nicht. Wenn die Hebelverhältnisse nicht so da sind und die Athletik nicht richtig brutal ist, dann ist da auch einfach wenig zu machen. Also das, du baust da keinen Superpuncher raus. Und keine Ahnung, Stand heute würde ich sagen, er legt irgendwie so eine Karriere wie, was weiß ich, Reni Detweiler oder so hin, vielleicht ein bisschen besser. So stelle ich mir das vor, aber wer weiß, was da so möglich ist, weil Talent hat er auf jeden Fall und.
Ja, darf jetzt auch nicht vergessen, er ist ja bei EC-Boxing. EC-Boxing ist immer so ein Boxstall gewesen, der gut mit anderen zusammengearbeitet hat, zumal jetzt hast du jetzt noch Universum.
Ja, und Bönte kümmert sich um ihn und so, der weiß schon, was zu tun ist.
Wenn, wenn du mal jetzt Peter Cadiro im ZDF boxen lässt, da könntest du einen Markt für geben, also.
Ja, definitiv.
Ist ja auch ein netter Typ, also ich kann mir vorstellen, dass er so auch beim Publikum gut ankommt.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und was ich mag das immer, wenn Leute auch, wie gesagt, der ist ja, Bönte hat ihn ja damals entdeckt oder unter Frage genommen. Und ich mag das, wenn Leute mit Profis halt zusammenarbeiten. Und Bönte ist halt Profi, der wird schon das Richtige für ihn machen, für ihn planen. Und allein das ist schon, finde ich, immer eine Sache, wenn du dich mit guten Leuten umgibst, was einen positiv stimmen muss für die Zukunft. Als wenn das so ein semi-professionelles Umfeld ist, wo, ja, wie es manche andere haben, das ist dann immer ein bisschen schwer, aber so, denke ich, trainiert er professionell und alles gut. Also wird man sehen, wo die Reise hingeht. Ich bin da gespannt. Aber ich denke, in den nächsten, wie du schon sagst, so die nächsten, weiß ich, 10, 15 Kämpfe werden immer so leichte oder schwankende Kämpfe sein, mit vielleicht hin und wieder einer leichten Steigerung nach oben. Und das ist auch genau richtig. Vielleicht ein paar erfahrene Haudegen mal boxen. Und vielleicht hin und wieder mal einen einschieben, die einfach weghaut, so, ne? Und dann läuft das schon. Und als Co-Main-Event oder zweiter, dritter Hauptkampf ist, passt das im Moment. Das kommt gut an bei den Leuten. Man kann ihn ein bisschen aufbauen, bekannter machen. Das sollte laufen. Gut. Ja, ansonsten auf der Card im Cruisergewicht. Roman Fress hat noch gewonnen nach Punkten gegen Matteo Rondena. Ali Erendemisi hat gewonnen. Ja, und sonst hat halt die ganze Undercard erwartungsgemäß auch gewonnen. Also die Card war im Gegensatz zur ersten Universum-Veranstaltung ein voller Erfolg, aber das konnte man eigentlich auch nicht anders erwarten bei der Gegnerwahl. Ja, genau. Vielleicht, tja, sonst wüsste ich jetzt auch nicht, was man dazu noch erwähnen könnte.
Hattest du die andere Card eigentlich gesehen? Hier Shoyayon.
Ja, den hatten wir erwähnt. Also das Shoyayon Ergashev. Das ist halt, keine Ahnung, das hatten wir letztes Mal schon gesagt, dass wenn ein Usbeke in Amerika ist oder unter Vertrag steht und das kann nur eine Maschine sein, hat es natürlich auch beeindruckend gemacht gegen Adrian Estrella. K.O. erste Runde, krass. Ergashev auf jeden Fall.
Sollte man im Auge behalten.
Muss man, ja. Ansonsten Wladimir Shishkin hat gekämpft gegen Ulysses Sierra. Ja, souveräner Punktsieg. Auch jemand, den man auf jeden Fall im Auge behalten muss. Ich weiß nicht, ob er jetzt das Übertalent ist, aber grundsolider Supermann ist er, Russ. Und ja, wenn ich meine, man verpflichtet in den USA keine Usbeken, Russen oder ähnliches, wenn die nichts können. Und Da muss man per se schon mal solche Leute auf dem Schirm haben. Mhm. Ansonsten jetzt eigentlich auch nichts auf der Undercard, was man groß erwähnen müsste. Alle Kämpfe gingen erwartungsgemäß quasi für die Heimbox aus. So wie es ja wahrscheinlich auch einfach vorgesehen war. Ansonsten ist jetzt auch nichts am Wochenende gewesen, wo man jetzt groß drauf eingehen könnte. Man könnte vielleicht noch erwähnen, dass Ilida Alvarez geboxt hat gegen Michael Seals und in der siebten Runde gewonnen hat, auch im Grunde, es kam auf ESPN, es war im Grunde auch erwartungsgemäß, dass er den Mann schlägt und das wahrscheinlich auch vorzeitig. Das konnte man eigentlich auch schon erwarten. Und von daher muss man da jetzt auch nichts groß zu sagen. Ja, sonst war einfach auch wenig los. Ne? Es ist einfach Anfang des Jahres. Und die ganz großen Events, die lassen auch auf sich warten. Auch wenn wir jetzt zur Vorschau kommen. Ja, da ist jetzt auch noch nichts, was einem jetzt vom Hocker reißt. Die schönen Kämpfe, die kommen erst, ja, im Februar wird es auf jeden Fall besser. Und von daher, oder der Februar wird eigentlich sogar richtig sexy, insbesondere dann mit dem Highlight Wilder gegen Fury. Aber im Februar sind wenigstens ein paar Kämpfe, die noch interessant sind. Aber auch nächste Woche, wenn wir jetzt mal zur Vorschau kommen, ja, gibt es ein Event im Barclays Center in Brooklyn, wo irgendwie momentan immer gekämpft wird, gefühlt täglich. Der altbekannte Danny Garcia kämpft. Wo du denkst,
wo bauen die den Ring überhaupt noch ab?
Ja, gut, weil die Netz da spielen, ne? Aber sonst...
Ja, der will wahrscheinlich nur so ein... Wahrscheinlich ist der mittlerweile schon auf Rollen und die schieben den irgendwie unter eine Tribüne drunter.
Ja, gut möglich. Ja, TBG veranstaltet da und das Ganze wird auf Showtime zu sehen sein. Danny Garcia, immer noch ein Superkämpfer, der ja vielleicht immer noch Pound for Pound zumindest sehr, sehr weit oben ist. Also für mich zumindest. Klar, der hat zwei Niederlagen, aber Danny Garcia immer noch absoluter Weltklasse-Mann.
Ja, gut, und gegen Keith Thurman darf man verlieren.
Ja, und es war ja auch, ne?
Zu dem damaligen Zeitpunkt definitiv.
Und viele weiß man nicht, ob er jetzt wirklich verloren hat. Also, und gegen Sean Porter und Thurman, die Kämpfe waren ja beide brutal eng.
Ja.
Und von daher ist er jetzt, klar, er hat in seiner Vita hat er brutal viele Namen geschlagen. Also, egal ob irgendwie Sepp Judah Morales, Matisse Guerrero und Co., Malinacci, Lehman Peterson, das ist schon brutal, was er alles geboxt hat. Und die beiden Niederlagen sind auf jeden Fall, ja, super knapp gewesen. Klar hat er vorher ein paar enge Kämpfe gehabt, gegen andere Leute auch, aber Garcia immer noch absoluter Weltklasse-Mann. Und er sollte eigentlich kein Problem haben gegen Ivan Redkach. Also
ein Boxer, der bei Boxring auf jenseits der 40 platziert ist. Ja, muss nichts unbedingt heißen.
Nee, aber ist schon gut, aber... Das wäre zum Beispiel so ein Mann, dieser Redkach, wo ich bei mir vor Miller nicht mehr sicher wäre, ob er den schlagen würde. Aber für Danny Garcia ist es einfach nur ein Stay-Busy-Kampf. Da braucht man auch nicht groß drauf eingehen, was will man zu erzählen. Ansonsten gibt es noch einen IBO-Titel im Super-Bantam-Gewicht. Steven Futten kämpft gegen Arnold Kegai. Und vielleicht der bekannteste Name auf der Karte ist Jared Hurd. Er kämpft gegen Francisco Santana, sollte eigentlich auch nur wieder so eine Stay-Busy-Card-Veranstaltung sein. Also jetzt kann man sich angucken, ist nett. Also gerade Hurd, Falten und Danny Garcia, es ist halt nett anzusehen, aber ist auch nichts, wo ich jetzt keine Veranstaltung, die man abfeiern muss.
Ja. Alles gut, denke ich.
Ja. Ansonsten gibt es die zweite Veranstaltung von von der neuen Universum Box Promotion, sagen wir Universum Box Promotion 2. Veranstaltet, ja, die zweite Veranstaltung in ihrer noch jungen Karriere.
Wird die auch auf dem ZDF laufen oder wird die bei Sport 1 laufen? Weil das ist ja eine Co-Promotion mit Sauerland.
Ja, genau. Mit Nisse Sauerland. Aber das ist die Frage. Also ich habe nichts davon gehört oder gelesen. Aber
Moment mal, hier steht SPAG Nisse Sauerland. Was ist das denn? Jetzt bin ich... Ah nee, SPAG... Doch. Hä? Jetzt bin ich irritiert. Ich dachte, Nisse Sauerland ist doch bei... Wenn du jetzt bei Boxrec drauf guckst, steht da aktiver Promoter Nationalität Schweiz. Ich dachte, der ist deutsch und aber ich glaube,
ja.
Der kann ja kaum Deutsch sprechen, habe ich mal gehört. Der kann ja nur
ja.
Deutsch
sprechen. Ja, und der Fatsch hat ja die ganze Sache in Schweden und Norwegen und so und Dänemark und so gemacht, aber ja, Auf jeden Fall ist es eine Co-Promotion. Ich weiß es nicht, ob die es im ZDF zeigen. Müsst ihr gegebenenfalls nachgucken. Ich habe davon auf jeden Fall noch nichts gelesen, dass es da irgendwie käme. Auf jeden Fall, Artem Harutyunyan kämpft da im Superleichtgewicht gegen einen gewissen Miguel Cesario Antin. Ein wirklich schöner Name. Ein Mann aus Argentinien. Ja, der wahrscheinlich auch eher nur kommt, um das Geld abzuholen. Schönen Rekord hat er mit 19 und 4, aber
das aber sollte er... kämpft gegen jemanden, gegen 16 zu 4.
Gegen Abraham Juarez, einen Mann aus Mexiko.
Oh, ja. Das könnte interessant werden. Hat aber auch schon halt 4 Niederlagen, 3 davon durch K.O. gegen Leute, die mir jetzt so auch nichts sagen.
Ja, und Abbas Baru wirklich, also von den deutschen Hoffnungsträgern für mich auf jeden Fall der mit Abstand am meisten Potenzial.
Ist ja auch gut ausgebildet.
Ausgebildet und ich finde, der Aufbau ist echt auch stark. Also muss man ja sagen, bei manchen, so schwach er bei manchen deutschen Boxern ist, so stark finde ich ist er bei Baru. Also da ist ja auch noch.
Und er ist schnell.
Schnell,
also, genau. Und so. Die haben jetzt im April 2018 angefangen, jetzt hat er schon 8 Kämpfe. Im zweiten Kampf hatte er schon Dennis Krieger, einen Boxer mit 14 Kämpfen zu dem Zeitpunkt und 5 Niederlagen zusätzlich. Das ist schon nicht ohne.
Ja, und ich meine, klar, Carlos Molina und Ali Funeka sind zwar ein bisschen abgehangen und ne, über den Berg, aber dennoch nett, dass er die im Rekord hat und ja, auch der Sieg da.
Auch schon so früh, sagen wir mal so, auch wenn jemand abgehangen ist, aber jemand, der ab. Sagen wir mal so, ja, Danny Williams ist jetzt ein falsches Beispiel, aber sagen wir mal ein Danny Williams vor 10 Jahren.
Ja,
und den setzt du ja auch nicht gegen den Dubitanten.
Genau. Ja, und der mutige Aufbau, dem wird ja auch im Ring gerecht. Also man kann ihn schon gegen starke Leute stellen und von daher, wenn ich so in die Zukunft blicke, ist für mich Abbas Baru auf jeden Fall, ja, der Mann, so, den man auf jeden Fall auf dem Schirm haben muss. Das beste Prospect so zurzeit in Deutschland. Dem ich auch ein bisschen mehr zutrauen würde, ist natürlich im Superwelter, ist natürlich echt hart, harte Gewichtsklasse. Aber da geht schon was. Auch jetzt dieser Juarez, den finde ich jetzt vom Rekord deutlich besser zum Beispiel als den Gegner von Harutyunyan, der halt, wo einfach klar ist, was da passieren wird, dass der einfach kommt zum Verlieren. Aber Juarez hat zumindest gefällt mir der Rekord einiges irgendwie schon besser. Es strahlt mehr aus und ja. Also das ist schon nette Ansetzung auch für Harald Junior. Ich meine, er hat ja auch erst 8 Kämpfe. Und, ja. Und das ist okay. Also das ist absolut okay. Gerade nach dem letzten Kampf, der sehr hart war, den Mann zu holen mit 19-4 sieht gut aus, macht sich gut im Rekord, passt. Also das ist schon okay, auch für Harald Junior nach dem Profikampf. Das sind beides, ja, so zwischen Stay Busy und Aufbaukämpfe. Also ist schon okay als Gegner. Diesmal die Gegnerwahl etwas schlauer gewählt, denke ich, als bei der ersten Universum-Veranstaltung. Ja, und ansonsten auf der Karte hier James Kraft, der natürlich vom Talentlevel weit, weit unter Baru Harutyunyan anzusiedeln ist. Also das ist, ja, James Kraft kämpft im Light Heavyweight. Also
gegen jemanden, der noch nicht bekannt ist um einen IBO-Internationaltitel.
Das ist auch geil, ne? Der Kampf ist nicht mal eine Woche hin und man kämpft um Titel, aber gegen TBA. Also das zeigt ja auch schon, wie ernst man diese Titel nehmen kann. Ne?
Ja, von der Titel ist das letzte Mal am 30. April 2016 ausgeboxt worden.
Scheint sehr begehrt zu sein.
In Österreich zwischen Timmy Schaller und Cedric Beleis.
Ja. Ja, und das ist halt so.
Ich muss vor allen österreichischen Zuhörern entschuldigen, ich kann heute den Akzent gar nicht gut imitieren.
Ja, und das ist. Ich würde Tony oder James Kraft oder beide Kraftbrüder eher so als Lückenfüller für die Card ansehen, aber nicht als jemand mit großer Zukunft. Im Gegensatz zum Beispiel zu Ashley Iglesias, der natürlich äußerst veranlagt ist. Gegner steht auch noch nicht fest, der wird der übliche Laufkundschaft sein. Aber Iglesias ist auf jeden Fall, ja, man kann schon mal Hoffnungsträger, Mann mit ja auch viel Potenzial. Ansonsten, Cam Lundqvist kämpft noch, das ist ein Heavyweight-Mann aus Dänemark. Der kommt wahrscheinlich auch von Sauerland. Ja, kämpft gegen German Skobenko, einen 5-4-2-Mann. Was will man da erwarten? Wahrscheinlich nicht viel. Ansonsten, ja, es ist halt alles, ja, nichts, eigentlich nichts, was man erwähnen müsste. Aber ich denke, gerade Iglesias anzusehen und Baru und Harald Junior, das sind so die Kämpfe, die man da gucken müsste. Nette Card. Und wahrscheinlich ist die Gegnerwahl diesmal auch ein bisschen smarter als bei der ersten Veranstaltung.
Ja, und das war's auch schon wieder irgendwie, ne?
Ja.
Manchmal muss man auch einfach nicht viel reden. Hast du das Dschungelcamp geguckt? Kannst du noch was zu Sven Ottke sagen?
Gar nicht, leider. Ich habe jetzt nur die Schlagzeilen gelesen, aber die Performance im Dschungelcamp soll wohl sehr gut sein.
Ah, ja, ich hab das Dschungelcamp noch nie geguckt, deswegen kann ich da jetzt nicht mitreden.
Ich bin da auch irgendwie total raus, aber ich weiß auch gar nicht, außer
ich war
Ottke...
Noch nie drin.
Ja, ich weiß auch gar nicht, wer außer Ottke da noch mitmacht.
Also, ja, das Gefühl hast du ja meistens bei so Sendungen, dann liest du mal so, diese Stars ziehen in den Dschungel und denkst so, wer ist das?
Ja, geht mir immer so.
Wenn du jetzt hier so siehst, okay, Brigitte Nielsen, da weiß noch, okay.
Ja, oder irgendwie Ailton oder so.
Perlen der Filmgeschichte, wie Red Sonja gedreht hat.
Oh, ein Traum.
Kennst du den Film? Boah, der Film ist schlimm. Also weißt du, wo der noch besser ist? Wenn du den in Englisch guckst, weil dann hörst du auch noch Arnold Schwarzenegger. I'm looking for the Red Sonja.
Das klingt gut, muss ich mir mal geben. Arnold in Original-Englisch ist natürlich immer ein Traum.
Ja. An alle Zuhörer, die einen guten Filmtipp haben für schlechte Wochenenden.
Ja.
Guckt euch mal Herkules in New York auf Englisch an. Der Film ist wirklich schlimm. Also den kann man nur mit Alkohol ertragen.
Ja, ist grausam. Es gibt ja auch wirklich Arnold, weißt du was ich, zum Beispiel Twins ist zum Beispiel, finde ich, echt gut.
Ja.
Oder diesen einen Film, wo der diesen russischen Cop in Los Red Angeles Heat. Spielt.
Red Heat.
Red Heat ist auch super.
Also das ist ein super Film.
Also wer so auf 80er Trash-Film besteht.
Umhaut, den das Holzbein abdreht und dann diesen Stumpen da rausholt und dann das weiße Pulver raus. Kokainum.
Ein Traum. Also Red Heat auf jeden Fall ganz klare Filmempfehlung.
Also einer der besten 80er Jahre Actionfilme überhaupt.
Ja, ich stehe jetzt auch so auf die
80er. So ein Oldtime-Favorite auch bei dir.
Ja, ich stehe auf die ganzen alten, also hier Dolph Lundgren und keine Ahnung, ist schon geil.
Red Scorpion meinst du?
Red Scorpion ist ein Traum. Ein Meisterwerk.
Ja, oder... Es gab schon echt geile Filme vom Schwarzenegger in den 80er. Red Heat fand ich ist immer gut. Terminator ist ein
Alter. Ja, sicher, Predator.
Der wird auch nicht. Oh, Predator. If it bleeds, we can kill it. Get to the chopper.
Aber muss schon echt auf Englisch sein. Also Schwarzenegger muss auf Englisch. Das finde ich irgendwie Pflicht. Das ist geil.
Oder Kommando, ne?
Ja.
You should not drink and bake.
Ja, keine Ahnung, ich stehe auch, ich habe so ein Fable für so Trash-Filme. Es gibt auch durchaus interessante Filme von Chuck Norris, finde ich, die eigentlich ganz witzig sind. Also es ist halt immer Geschmackssache, auf was man so steht. Aber so Red Heat ist schon ganz witzig. Ja, ansonsten, abgesehen von Filmempfehlungen, viele News gab es auch nicht. Angeblich ist Tobias Dreves nicht mehr bei Sport1 als Kommentator dann demnächst aktiv.
Das muss man dazu aber auch sagen, das ist nur ein Eintrag, den wir im Boxforum bei Facebook gesehen haben.
Deswegen auch.
Tobias Dreves hat sich auch noch nicht dazu geäußert. Er hat lustigerweise einen Kommentar kommentiert in diesem Thread, aber ich habe jetzt nirgends vom Internet irgendwelche Nachrichten gefunden, die das bestätigen.
Nee, aber es ist kann schon Sinn machen, weil irgendwie Sport1 wirkt jetzt auch nicht mehr so, als hätten die große Interesse irgendwie am Boxen und würden da noch viel machen. Von daher kann man sich das schon...
Ist noch da drunter, dass er jetzt bei The Zone wäre?
Ja, also The Zone...
Wenn das so wäre, wäre begrüßenswert.
Absolut, absolut. Ich fand auch persönlich, also ich habe heute Nacht zum Beispiel auch neben den Boxkämpfen auch noch Conor McGregor geschaut bei der UFC und die Jungs, die da kommentieren, die haben ja auch durchaus auch Plan vor Boxen und ich finde hier deutsche Kommentare, die machen das eigentlich schon sehr, sehr gut. Also die würde ich auch gerne mal im Boxen sehen. Und Bernd Bönte, zuletzt auch super klasse bei DAZN. Also so ein Du, Bernd Bönte, Tobias Drews, finde ich, und dann Kämpfe, wo jetzt vielleicht nicht eigene Boxer kämpfen oder wo man nicht so die Fanbrille auf hat, sondern
Ja
einfach
gut,
neutral
ne?
scored und dann Drews und Bönte zusammen. Für mich Traum. Also das wäre wirklich.
Das ist so eine der besten Konstellationen, die man sich eigentlich so vorstellen kann.
Genau.
Erinnere dich doch mal an diese ganzen Veranstaltungen, die dann mal bei D-Max oder so liefen, die Tobias Drews da mal so nebenbei kommentiert hatte, wenn er nicht für die Klitschkos kommentiert hat.
Traumhaft,
Die waren
traumhaft.
super.
Ja. Und also gerade so ein echt so ein Duo mit Bönte und Drews, also das fände ich fantastisch. Also viel besser geht's eigentlich nicht. Und wie gesagt, also diese UFC-Kommentatoren, die Deutschen, die fände ich auch nicht so übel. Manche vielleicht sind nicht so begeistert, aber ich fand die echt super. Muss man ja auch mal. Wir kritisieren ja oft, wir müssen ja auch mal loben. Und von daher so Drews und Bönte, ich finde das schon edel.
Ja, Bente fand ich jetzt auch bei dem Joshua-Kampf hat er einen guten Job gemacht.
Ja, traumhaft,
Ich
traumhaft.
weiß jetzt nicht, wie die beiden heißen, aber ich war jetzt nicht so mit begeistert von den Kommentatoren, die Undercard-Kämpfe
Nee,
kommentiert haben.
ich auch nicht,
Da
aber.
bin ich jetzt so, also die habe ich schon ein paar Mal gehört. So ist alles irgendwie so ein bisschen
Harte
viel
Kost.
Aufregung, so viel Aufregung wegen nichts.
Ja, aber. Also, gerade Drews und Bönte, das wäre für mich echt so ein Traumduo als Kommentatoren.
Ja, also falls sich das bestätigen sollte, würde ich das begrüßen. Und wenn nicht, ist es auch für mich okay.
Gut, gut.
Oh, ich werde mich jetzt aber auf jeden Fall ins Bett legen.
Ja, dann, liebe Hörer, würde ich sagen, war es das für diese Woche. Dann ist es halt mal nur ein wenig kürzer als gewohnt, aber es gab ja auch nicht viel, ja, über das man reden müsste, aber das wird sich halt dann auch, ja, im Februar dann wieder ändern. Da stehen ja doch dann einige nette Kämpfe vor der Tür, gerade Wilder Fury ist dann so ein Highlight, ne? Was halt kommt.
Ah, das ist schon mega sexy, wenn das kommt. Also
Ja, ja.
da freue ich mich auch drauf. Was ich mich nur ein bisschen ärgere, ich bin zu dem Zeitpunkt selber im Urlaub, werde da wahrscheinlich bei der Folge nicht dabei sein können. Aber auf den Kampf freue ich mich richtig. Ich meine, andererseits, wir haben jetzt noch am 15.02. noch Caleb Plant gegen Vincent Feigenbutz.
Ja, also
Und das muss man
Februar
machen.
wird auf
Edward
jeden Fall.
Catterwood gegen Mark De Luca. Also es kommen noch ein paar gute Kämpfer, aber so, das ist natürlich jetzt immer von der Qualität her immer noch was anderes.
Ja. Ja, und es gibt natürlich auch wenn die Leute namenhafter werden, wie Andrade kämpft und Ramirez, Cal Brook und so, wird namenhafter, aber da sind die Ansetzungen halt nicht sonderlich spannend. Aber spannend ist halt sowas wie Wilder Fury, wo halt wirklich Wettquoten eng sind und es gab schon den ersten Kampf und der war halt, ne?
Ein enges Ding, was auch kommen
Ja.
wird, also was ich denke, das ist am 8.2., aber das werden wir dann noch zu gegebenen Zeitpunkt besprechen, ist der Kampf von Firat Arslan gegen Kevin Lerena.
Aber da gehen wir dann, ja, so gehe ich in der Zeit nochmal drauf ein. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns dann nächste Woche wieder.
Bis dann.
Guten Start in die Woche. Ciao, ciao.